Werte Hörer, wie bedroht ist die Meinungsfreiheit in Deutschland? Was passiert gerade in puncto Abtreibung in Großbritannien? Und wie realistisch ist das neue Abschiebeversprechen von Bundeskanzler Friedrich Merz? Das und vieles mehr gab's für Sie in dieser Woche beim Kontrafunk. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie herzlich zum Wochenrückblick. Sexskandale sind ein Thema, mit dem sich der politische Journalismus in der Regel nicht befasst. Und doch gibt es Fälle, in denen ein solcher Skandal zu einer gigantischen Medienkampagne aufgeblasen und genutzt wird, um weitreichende Gesetzesänderungen und Vorschriften zu etablieren. So wie im Fall Colleen Fernandes. Dann müssen nicht nur Journalisten, sondern auch Juristen zum Monokel greifen. Einer dieser Juristen ist der Medienanwalt Carsten Brennecke, der schon Ulrich Vosgerau gegen das Korrektivmärchen eines Geheimtreffens vertreten hat. Er sieht im Fall Fernandes deutliche Parallelen zur Korrektivgeschichte.
Der größte Aufreger der Geschichte ist ja, dass der Spiegel insinuiert, dass Herrn Ullmann die Anfertigung sexueller Deepfakes vorgeworfen werde, also dass er quasi das Foto seiner Ex-Frau auf pornografische Bilder und Bewegtbilder geschnitten hätte. Und gerade dieser Punkt löst die besondere Aufregung auf. Und auch dieser Punkt ist Steigbügelhalter für die Schließung vermeintlicher Gesetzeslücken. Aber am Ende ist an der Geschichte in doppelter Hinsicht wenig dran, denn wenn man den Spiegelartikel richtig analysiert, dann sieht man, dass diese Vorwürfe gar nicht erhoben werden gegenüber Herrn Ullmann. Und wenn man sich die vermeintlichen Strafbarkeitslücken anschaut, dann sieht man, dass solche Deepfakes eigentlich bisher schon strafbar sind, nämlich ganz erheblich strafbedroht. Das, was eigentlich der aufgebauschte Kernvorwurf war, Verbreitung solcher Bilder, das ist schon nach geltendem Recht zum Beispiel wegen einer Verleumdung strafbar, wenn es öffentlich passiert, mit bis zu 5 Jahren Haft. Also das ist ja schon relativ heftig. Und die Strafbarkeitslücken, die man jetzt bemüht, die verlagern die Strafbarkeit, wenn das Gesetz so durchkommt, in etwas vor, was wir eigentlich nennen typische straflose Vorbereitungshandlungen im Privatraum. Was soll kriminalisiert werden? In der Tat das Herstellen bestimmter Bilder. Und dabei kommt es überhaupt gar nicht darauf an, dass derjenige überhaupt eine Verbreitungsabsicht hat. Das heißt, wer für sich einfach nur einen Spaß hat an Fotomontagen, aus welchen Gründen auch immer, künstlerisches Interesse oder ein sexuelles Interesse, was er aber ganz privat für sich bedienen möchte, ohne das hier zu veröffentlichen, dann ein Gesichtsbild in einen pornografischen Inhalt schneidet, der ist dann künftig bis zu 2 Jahren mit Haft bedroht. Das halte ich für falsch, weil wir uns hier in einen Bereich bewegen, den nennt man Gesinnungsstrafrecht. Da löst man sich eigentlich davon, dass man ein Rechtsgut schützt, dass jemand also tatsächlich verletzt wird und man dagegen strafrechtlich vorgeht. Und man bestraft tatsächlich eigentlich eher aus moralischen Gründen. Wenn ich jetzt ein solches Bild verbreite, dann ist es natürlich so, dass das Interesse des Abgebildeten verletzt wird. Das sehen andere und machen sich komische Gedanken. Vollkommen klar, dass sowas strafbar sein muss. Wenn ich aber ein solches Bild nur am heimischen PC herstelle, niemals vorhabe, das zu verbreiten, dann kann es nicht zu einer Außenwirkung kommen bezüglich dieser Vorbereitungstat. Es ist ausgeschlossen, dass derjenige, dessen Bild verwendet wird, irgendwie betroffen ist. Der kriegt es nicht mit, kein Dritter kriegt es mit. Das heißt, hier ist eigentlich der Ansatz, dass ein Verhalten, was man moralisch für fragwürdig erachten kann, das finde ich irgendwie eklig und komisch, das kann man ja durchaus, dass man da sagt, da haben wir jetzt schon mit der Strafrechtskeule drauf.
Wo ist die Parallele zum Korrektivbericht?
Der Korrektivbericht ist ja genauso wie der Spiegelbericht insinuierend aufgebaut. Was meine ich damit? Wir haben im Korrektivbericht relativ wenig, was wirklich als harte Fakten erzählt wird. Und wir haben dann ganz viel, was so eine Art wabernde, insinuierende, meinungsgeladene Einordnung ist. Und am Ende blieben die Leser des Korrektivartikels, wie die Leser des Spiegelartikels, mit einem völlig falschen Eindruck zurück. Und zwar bezüglich der Kernaussage des Korrektivberichts. Es habe dort einen Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger gegeben. Der sei zurückgeblieben. schrieb Korrektiv, genau. Und Land auf, Land ab war die Empörung riesig, weil alle gesagt haben, Mensch, die haben da die Ausweisung deutscher Staatsbürger geplant unter dem Stichwort Remigration. Das haben zahlreiche Medien so verstanden, haben das weiterverbreitet. Es wurde ihnen verboten zu Deutsch. Da wurde über das, was tatsächlich recherchiert und berichtet wurde, eine reichweitenstarke Legende gestrickt, die das Ganze dann aufgewertet hat. Und der Spiegel macht es genauso. Hier ist es so, dass die Deepfake-Vorwürfe in puncto Herstellung und Verbreitung gegenüber Herrn Ulmen insinuiert werden, aber eigentlich gar nicht drin sind. Das heißt, wir haben wieder einen Kern der Geschichte, der hier auch Grundlage von Strafrechtsverschärfungen ist oder Forderungen danach, der wiederum aufgebauscht ist, eigentlich nicht existent.
Die Jugend in Deutschland ist laut einer Studie in schlechter Verfassung. Immer mehr wollen das Weite suchen. Laut Statista hält über die Hälfte der 18- bis 24-Jährigen einen Neuanfang im Ausland für denkbar. Jobchancen und politische Lage seien besser, die Bürokratie geringer. Der Jugendforscher Bernd Heinzelmeier analysierte die Befunde.
Die Studie ist keine schlechte Studie. Sie zerfällt für mich in zwei Teile. Der erste Teil, den würde ich eher als konformistische Verbeugung vor dem Zeitgeist sehen. Das sind viele Themen, die mir persönlich sehr wichtig erscheinen und auch im öffentlichen Diskurs sehr wichtig sind, kommen da drinnen nicht vor. Aber der zweite Teil ist hervorragend, wenn es dann um die Arbeitswelt geht, wenn es um die Politik geht, wenn diese Profile erstellt werden von den einzelnen Subgruppen wie den Schülern oder den Arbeitslosen. Da ist die Studie eigentlich ganz toll und sehr hilfreich.
Wie geht es der heutigen Jugend in Deutschland?
Sie ist verunsichert und blickt skeptisch in die Zukunft und besonders geplagt wird die Jugend von der Teuerung. Das steht bei den meisten Studien an erster Stelle, wenn es um die Sorgen geht, gefolgt von den Kriegen in der Welt, wobei ja einer in Europa ist. Und der Punkt, den diese Studie ein wenig ausspart, das ist die Angst, sich im öffentlichen Raum zu bewegen. Also wir sehen das an neuesten Daten, dass zum Beispiel 80% der jungen Frauen nach Einbruch der Dunkelheit Angst haben, sich alleine im öffentlichen Raum zu bewegen. Es gibt eine besonders große Sensibilität für Gesundheitsfragen. Und das sehen wir seit Corona, also seit den drakonischen Corona-Maßnahmen der europäischen Regierungen, insbesondere der deutschen. Seitdem hat man Angst, krank zu werden. Also die physische Krankheit wird als bedrohlich aufgefasst, aber auch die psychische Erkrankung. Und da passt dieser Wert, den diese Studie hier ausweist, ganz genau zu allen anderen Studien. Auch in unseren Studien sind es um die 30%, die sagen, ich habe eigentlich Angst davor, dass ich das ganze Leben psychisch nicht mehr bewältigen kann und mir irgendwann einmal Hilfe suchen muss.
Wie steht es um Abstiegsängste und Aufstiegshoffnungen?
Das Aufstiegsversprechen, das hat sich eigentlich schon längst erledigt. Also was wir in unseren Studien sehen, ist, dass dort, wo früher die Aufstiegshoffnung zu finden war, heute Abstiegsängste vorherrschen. Also die Jugendlichen, vor allem aus den mittleren sozialen Schichten, haben Angst, dass das soziale Niveau, das soziokulturelle Niveau ihrer Familie nicht mehr halten zu können. Das heißt, man wäre schon zufrieden, wenn es nicht schlechter wird.
Muss man die Tendenzen zum Auswandern ernst nehmen?
Das muss man schon sehr ernst nehmen, weil es das Diskursklima in einer Gesellschaft widerspiegelt. Also das ist immer ein Zeichen dafür, dass man das Land für zu wenig tolerant hält, dass man das Gefühl hat, dass die Spielräume, die dem Einzelnen noch gegeben werden, immer enger werden. Das passt auch sehr gut zu dem neuesten Buch des führenden deutschen Soziologen Hartmut Rosa, das heißt vom Verschwinden des Spielraums. Es wird von den Jugendlichen dadurch schon signalisiert, dass es ein Land ist, wo der Diskurs nur mehr in sehr engen Bahnen verläuft und wo man sich immer einen sauberen Bademantel neben die Tür hängen muss, weil ja doch in der Früh die Polizei kommen könnte, um einer peinlichen Befragung zu unterziehen. Ich würde es als politisches Signal bezeichnen, weil die ökonomische Lage ist in Deutschland nicht so schlecht, als dass man das Land fluchtartig verlassen müsste. Es ist eher die politische Lage, es ist die politische Situation, in der Spielräume immer mehr eingeengt werden und die freie Rede zum Beispiel, die freie Rede nicht mehr selbstverständlich ist. Wir haben ja in der Vergangenheit lernen müssen, dass zum Beispiel eine 16-jährige junge Frau aus der Schule von der Polizei abgeholt wird, weil sie irgendeinen AfD-positiv bewertenden Clip auf den sozialen Plattformen veröffentlicht hat. Also das macht mit den Menschen schon etwas. Also, und da würde ich auch noch einmal auf Corona verweisen. Die Polizei ist nicht mehr der Freund und Helfer. Die Polizei ist eine kontrollierende, disziplinierende Polizei. Und dieses gesellschaftliche Klima, das ist schon etwas, was die Menschen vertreiben kann.
Das Handwerk in Deutschland umfasst 130 Ausbildungsberufe. Dennoch ist es mit Blick auf die vergangenen Jahrzehnte geschrumpft. Um die Jahrtausendwende beschäftigte es etwa 600.000 Auszubildende. 2024 waren es noch etwa 340.000. Verschiedene Medien und Institutionen sprechen seit geraumer Zeit von einer Ausbildungskrise. Dennoch scheint sich aktuell eine Trendwende abzuzeichnen. Denn die Zahl der Jugendlichen, die einen Handwerksberuf erlernen, steigt wieder. Der Zimmermann und Kommunalpolitiker Jan-Michael Martin erklärte Näheres. Kommt diese Entwicklung überraschend?
Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so zeitig kommt. Ich hatte jetzt doch eher der digitalen Wirtschaft, KI, Computer mehr Vorrang gegeben, eine Ausbildung neu zu entdecken, als das Handwerk. Aber dass das Handwerk goldenen Boden hat, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und ob Großvater oder mein Vater waren jeweils der Meinung, dass es so ist. Und ich denke, das Handwerk wird weiter bleiben, bestehen bleiben und hat auch goldenen Boden. Der Arbeitsmarkt selber ist ja eigentlich davon berührt, dass wir ja in Deutschland einen extremen Fachkräftemangel haben. Ob nun Verwaltungsberufe, aber doch das Handwerk sticht da extrem heraus, meiner Meinung nach. Gerade was in Sachen Bau, Elektriker, Optiker, Friseure. Es greift doch wahllos um sich, dieser Fachkräftemangel. Und deshalb denke ich eigentlich, dass der deutsche Arbeitsmarkt da eine große Chance hat, sich wirtschaftlich zu erholen, generell, und auch wieder Perspektiven aufzuzeigen. Bloß dazu muss man dann natürlich auch die Politik bemühen und die ist dann an dieser Stelle auch gefragt. Ich denke nicht, dass der Influencer auf Dauer Chancen hat. Und wenn man sich mal die geschichtliche Entwicklung des Handwerks anschaut, ja, ein Robert Bosch, der eigentlich Feinmechaniker war, Elektromechaniker. Denn in den Winter, in seinen Wanderjahren nach der Lehre, hat er unter anderem bei der Firma Wilhelm Emil Fein, und die älteren Handwerker werden wissen, Fein ist ein Pionier der Elektrowerkzeuge, also auch ein Handwerker, der aber eben halt für feinmechanische Werkzeuge bekannt war. Ja, und demzufolge denke ich, dass sich solche Art von Arbeiten immer innovative Erfindergeist kommt immer aus dem Handwerk, kommt viel aus dem Handwerk, nicht immer, aber kommt viel aus dem Handwerk. Und deshalb denke ich, dass der Industriemechaniker gegenüber den Influencer doch einige Vorteile hat. Und auch mal ganz aktuell, Karl Benz, Mercedes-Benz, war Schlosser und Konstrukteur, bevor er eine Lehre als Maschinenbauer machte und dann, wie jeder weiß, irgendwann mal Mercedes-Benz mit einer entsprechenden Konsortium oder Geschäftspartner gegründet hat. Also ich denke, dass das Handwerk als solches in Deutschland weiterhin leben wird und dass doch jetzt gerade aktuell, man sieht es ja, dieses Influencertum doch ein hart umkämpfter Job ist und der ja zu 100% Vollzeit ist. Also sprich, man muss ja immer die aktuellen Themen der Jugend oder der Menschen erreichen, um immer auf den neuesten Stand oder ich sag mal in zu sein. Also Influencer ist doch hoch stressig in meinen Augen, wobei ich natürlich als Handwerker sehr innovativ und frei innerhalb meiner Arbeitszeit arbeiten kann. Tendenziell glaube ich, dass das Handwerk einfach ein Imageproblem hat. Das Handwerk ist insofern doch sehr wichtig für die Wirtschaft an sich, Weil letzten Endes ist es für die Wirtschaft wertschöpfend. Betrachten wir uns doch mal einfach die Produkte an, die das Handwerk bringen kann. Ja, der Bäcker backt die Brötchen, der Fleischer entwickelt neue Rezepte für Wurst oder andere Fleischspezialitäten. Der Friseur hat ein Tagwerk, wenn Oma Schmidt ihre neuesten Trendfrisuren abholt. Ja, und auch der Uhrmacher oder der Optiker. Das sind ja alles Handwerksberufe, die letzten Endes doch wertschöpfend sind. Und die haben natürlich auch einen Vorteil, dass sie relativ schnell ihr Geld bekommen, weil die Leistung im Bäcker wird sofort bezahlt. Aber die Problematiken, die sind natürlich ergreifend. Und ja, muss man sehen, wie man das am besten hinkriegt, wa?
Die Crime and Policing Bill ist ein 2025 eingebrachter Gesetzesentwurf der britischen Regierung, der für England und Wales gelten soll. Sie will auf wachsende Kriminalitätsformen, digitale Bedrohungen und gesellschaftliche Erwartungen an Transparenz reagieren. Außerdem will sie die Rechtslage zur Abtreibung drastisch verändern. Abtreibung soll gänzlich entkriminalisiert werden. Zwar soll die bestehende Fristregel von 24 Wochen vor der Geburt bestehen bleiben, aber Frauen sollen die Schwangerschaft jederzeit selbst straffrei abbrechen können. Das heißt im Extremfall auch bis kurz vor der Geburt. Über die möglichen Auswirkungen informierte Cornelia Kaminski, Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle.
Ich würde sagen, de facto ist es tatsächlich so, dass diese Straffreiheit nun besteht, da ja die Frauen diese Abtreibungen an sich selbst durchführen. Früher ist man dafür in die Klinik gegangen, hat einen chirurgischen Eingriff über sich ergehen lassen. Heute reicht es aus, die Abtreibungsanbieter anzurufen, beispielsweise Mary Stopes International. Und nach einem kurzen Gespräch wird man weitergeleitet an eine Krankenschwester, die dann ein paar medizinische Daten erhebt. Und dann bekommt man diese Tabletten per Post zugesandt und kann die dann zu Hause einnehmen. Man kann sie aber auch in den Schrank stellen und sagen, brauche ich jetzt nicht, brauche ich vielleicht später. Man kann auch mehrere Chargen Tabletten hüten oder lagern, wenn man das möchte. Und das bedeutet de facto, dass der Arzt komplett raus ist aus diesem Schema. Also zu sagen, wir machen eine strafrechtliche Verfolgung von Ärzten, ist sowieso kein Thema mehr. Und für die Frauen bedeutet es, die das ja nun an sich selber durchführen, sie können im Grunde genommen wirklich machen, was sie wollen. Sie haben keinerlei Befürchtung mehr, strafrechtlich verfolgt zu werden. Zum einen halte ich dieses Gesetz tatsächlich nicht nur für menschenfeindlich, kinderfeindlich, sondern ich halte es auch für frauenfeindlich. Und eine Gesellschaft, die auf diese Art und Weise mit Kindern und Frauen umgeht, die ist auf keinem guten Weg. Man muss dazu sagen, dass die Bevölkerung in England selber auch gar nicht hinter diesem Gesetz steht. Wenn man also denen genau erklärt, was das bedeutet, dann hat man eine sehr geringe Zustimmung von nur noch um die 12%. Wenn man jetzt sich darauf fokussiert, wie die Zahlen tatsächlich sind, dann kann man sagen, wir haben in England ohnehin schon seit dieser Postzustellung des Abtreibungsmedikaments fast dreimal so viele Abtreibungen auf 1000 Frauen wie in Deutschland. Also die Zahlen sind extrem hoch und gehen weiter durch die Decke. Und wir sehen, dass es den Frauen nicht gut tut. Also ganz abgesehen davon, dass die Kinder dabei natürlich sterben, begeben die Frauen sich in Gefahr. Das Medikament ist hochgefährlich, wenn es nicht sachgerecht angewandt wird. Das heißt, man darf eigentlich damit nur bis zur 10. Woche abtreiben. Danach wird es brandgefährlich, weil das Medikament zu Wehenstürmen führen kann, zu einer Plazentaablösung, zu einer Uterusruptur. Da kann eine Frau dran verbluten. Dazu kommt, dass das Medikament natürlich, weil man nicht mehr in einer Klinik direkt vorstellig werden muss, an jeden abgegeben werden kann. Also wir wissen in England beispielsweise von Fällen, wo ein Mann seine Freundin überredet hat, die Tabletten doch für ihn zu bestellen, weil er die Partnerin, die er geschwängert hatte, weil er das Kind nicht wollte. Und der hat er dann eben diese Tabletten in den Orangensaft gekippt. Ja, und das Kind ist gestorben. Und solche Fälle gibt es mehrere. Die sind zum Teil eben auch für die Frauen sehr gefährlich. Bei dieser Frau ist es dann so gewesen, die wollte das Kind gerne haben. Es war die 15. Schwangerschaftswoche. Die kann nun gar keine Kinder mehr bekommen. Also es ist eben rundherum, muss man sagen, zeigt sich die Gesellschaft hier als frauenfeindlich und menschenfeindlich mit einem solchen Gesetz. Jeder weiß, dass das ein Mensch ist. Und wenn wir jetzt uns dahingehend entwickeln, dass wir sagen, den Mensch darfst du aber töten, weil der ist unerwünscht und dann ist es auch egal, wie weit der ausgebildet ist und ob das ein komplettes Baby ist oder ob das noch ein kleiner Embryo ist, der darf getötet werden, dann teilen wir die Menschen in zwei Klassen ein. In erwünscht darf man nicht töten und unerwünscht darf man töten. Und das halte ich für eine ganz fatale Entwicklung. Also es hat sicherlich was damit zu tun, dass unsere Einstellung zu Kindern sich geändert hat, dass sich unsere Haltung darüber, wie man selbst sein Leben gestalten will oder was Glück im Leben überhaupt bedeutet, sich geändert hat. Und für viele Menschen gehören Kinder nicht mehr unbedingt dazu, zumindest nicht auf jeden Fall, sondern zu einem Zeitpunkt, der selbst gewählt und selbstbestimmt wird. Und das hat sich schon geändert. Was sich aber auch geändert hat, glaube ich, das ist, dass wir tatsächlich eine große, massive und sehr aktive Lobby haben, die gerade hier im Fall England dafür gesorgt hat, dass die Gesetze entsprechend geändert werden. Ich habe viel Verständnis für Frauen, die in Not sind und dann sagen, ich schaffe ein Leben mit einem Kind nicht. Aber ich verstehe nicht, warum man nicht sagen kann, die 1, 2, 3 Wochen, die halte ich jetzt auch noch durch und dann wird das Kind geboren und dann kommt es zur Adoption und gut ist. Dann haben doch alle gewonnen. Politisch steckt beispielsweise Tonia Antoniazzi eben von der Labour-Partei dahinter, dann aber natürlich auch die großen Abtreibungsanbieter. International Planned Parenthood und Mary Stopes sind da sehr aktiv. Und das ist natürlich eine Ideologie, die sie da vorantreiben. Also das ist dieses Recht auf Selbstbestimmung, my body, my choice, das unbedingt gelten muss und mit dem man natürlich auch, so muss man es einfach sagen, sehr viel Geld verdienen kann. Also der Abtreibungsmarkt, sowohl bei den chemischen Präparaten als eben auch früher bei den chirurgischen Abtreibungen, spült natürlich auch etwas Geld in die Kassen und daraus macht eine Firma wie International Planned Parenthood letztendlich auch keinen Hehl. In den USA werden zahlreiche Kliniken geschlossen, Planned Parenthood-Kliniken mittlerweile, weil der Versand der chemischen Abtreibungspille viel, viel lukrativer ist.
Im Dezember 2022 veröffentlichte das US-amerikanische Medienbewertungsunternehmen NewsGuard den Misinformation Monitor 2022. Darin wurde die deutsche kritische Plattform Achse des Guten als einer der einflussreichsten deutschsprachigen Verbreiter von Fehlinformationen bezeichnet. Im März 2023 klagte die Achse gegen NewsGuard vor dem Landgericht Karlsruhe im Eilverfahren und begründete die Klage mit einer aus der Bewertung resultierenden Rufschädigung und unzureichenden Beweislage. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat nun zugunsten der Achse entschieden und NewsGuard untersagt, weiterhin negativ über die Achse zu berichten. Vor Gericht vertreten wurde sie vom Medienanwalt Joachim Steinhöfel, der in 1820 Genaueres berichtete.
Das Ganze geht ja in Richtung sogenannter Faktencheck. Und ein Faktencheck kann sich natürlich niemals auf eine Meinung beziehen, sondern immer nur auf Tatsachen. Wie hoch war der Goldpreis vor 3 Wochen? Also irgendetwas, was dem Beweis zugänglich ist. Was war die höchste gemessene Temperatur? Ich muss gar keine Beispiele nennen. Jeder weiß, was dem Beweis zugänglich ist. Der Wagen von Burkhard Müller-Ulrich ist weiß. Nein, er ist rot. Dem Beweis zugänglich. Was die hier gemacht haben, ist etwas anderes. Und das haben wir auch schon korrektiv gemacht, zum Beispiel in den Faktenchecks für Facebook, die wir angegriffen haben, auch mit der Achse, wo wir diverse Erfolge erzielt haben gegen korrektiv, sowohl als auch gegen Facebook selber, was die Korrektiv-Faktenchecks angeht, weil da Meinungen gecheckt wurden. Man muss sich ja erstmal anschauen, wer ist NewsGuard eigentlich? Das ist eine Firma, die mit Punktebewertungen Medien bewertet. Und die Achse landete dort für das Jahr 22 in der Top 10 Desinformationsliste und hatte so ein, die haben so ein Rating. Das wird so wie ein kleines Plakat angesteckt und da hatte die Achse 35 von 100 Punkten. Es stellte sich dann im Prozess heraus, dass bei einer Veröffentlichungszahl von etwa 4000 Artikeln bei der Achse im Jahr ein Artikel angeblich eine Fehlermeldung enthielt. Das reicht natürlich nicht. Wir haben das Verfahren auch schon überwiegend gewonnen in der ersten Instanz beim Landgericht. Bloß das Landgericht hat dieses Warnschild nicht verboten, das angeheftet war an den Browser Edge zum Beispiel. Und das natürlich wahnsinnig weitreichende Folgen hat. Ne? Man rief oder suchte auf eine Seite der Achse, einen Artikel. Und dann kam sofort ein Warnhinweis. Das schreckt natürlich ganz, ganz viele Leute, die nicht gut informiert sind, ab. Und das wurde in der zweiten Instanz auch noch verboten, sodass es zu einem vollständigen Erfolg führte. Man muss einfach wissen, dass diese Firma finanziert wurde zu Zeiten der Biden-Administration. Unter Trump ist es jetzt vorbei. Vom Pentagon und von der US-Regierung. Und einer der größten Gesellschafter war ein PR-Konzern, der als Handlanger von Big Pharma bezeichnet werden kann. Das habe ich ja auch im Buch getan. NewsGuard hat mich abgemahnt. Ich habe dann NewsGuard verklagt und auch in der ersten Instanz teilweise und in der zweiten Instanz vom OLG Hamburg vollständig gewonnen, sodass man ihnen sagen darf, NewsGuard ist ein Handlanger von Big Pharma und will in deren Interesse und Auftrag stimmen, die sich in der Pandemie kritisch äußern, mundtot machen. Das darf man sagen. Das ist eine Meinungsäußerung. Hintergrund der ganzen NewsGuard-Geschichte ist, dass dieses Unternehmen versucht, im Auftrag von Big Pharma in erster Linie, aber auch durch Regierung finanziert, Medien, die Machtkritik in einer Weise üben, die denjenigen, die das finanzieren, nicht gewünscht ist, zu delegitimieren und ihnen damit auch die Werbegelder zu entziehen. Sie wollen also zensieren, abwerten durch schlagwortartige Schilder, die sie sozusagen anstecken bei der Browsersuche und potenzielle Werbekunden davor warnen, auf diesen Webseiten zu werben. Und wenn man sich vorstellt, dass die Faktengrundlage für die Stigmatisierung der Achse praktisch überhaupt nicht existent ist, dann sieht man, auf welchem Niveau da gearbeitet wurde.
War die Achse möglicherweise wegen ihrer kritischen Corona-Berichterstattung im Fokus von NewsGuard?
Davon bin ich überzeugt, dass man sich deswegen die Achse unter anderem ausgesucht hat. Sie hat ja sehr abgewogen über das Pro und Contra. Es waren ja weder Aluhutträger da unterwegs, noch waren es die Klaköre, die jede weitere Impfung als Sieg für die freiheitliche Gesellschaft gefeiert haben. Sondern man hat alles, was sich später dann auch en masse als richtig herausgestellt hat, kritisch begleitet. Und wenn man nicht Impfklackhör ist, also sagt Hurra, Hurra, diese Woche wurde ja noch gar nicht geimpft, lass uns mal alle hinlaufen, mit anderen Worten, umsatzaffine Tätigkeiten applaudiert hat für die Pharmaindustrie, dann hat man sich diese Leute vorgenommen oder diese Medien vorgenommen und versucht, ihnen die Finanzierung zu entziehen. Das ist ein ganz schwerwiegender, teilweise unter der Biden-Administration eben auch sogar staatlich finanzierter Eingriff in die Pressefreiheit und das auch außerhalb der USA. Die hatten ja auch eine deutsche Firma angeblich mit einer GmbH-Adresse, was ja auch sehr lustig ist. Die Firma gab es gar nicht. Die hatten Adresse bei einer Berliner Anwaltsfirma. Der Geschäftsführer spricht nicht Deutsch. Angestellte hatten sie auch nicht. Eine Mitarbeiterin, freie Mitarbeiterin, scheinselbstständig wahrscheinlich, ist dann im ersten Gerichtstermin aufgetaucht. Und als wir sie ein bisschen in die Mangel genommen haben, bei wem sie eigentlich angestellt ist, das kann ich auch nicht so genau sagen. Ich will ja auch nichts Falsches sagen. Das war aber genau die Person, die herabsetzenden Texte über die Achse verfasst hat. Also sie weiß nicht mal, wo sie angestellt ist, meint aber, hochqualifizierte Artikel in der Achse bewerten zu können. Das war ein Erlebnis, das ich so schnell nicht vergessen werde.
Am 30. und 31. März besuchte der syrische Übergangspräsident und ehemalige Al-Qaida-Terrorist Ahmed al-Sharaa Berlin. Der Mann, der in der Vergangenheit nicht davor zurückschreckte, sich lächelnd mit abgetrennten Köpfen fotografieren zu lassen, residierte in den vornehmen Räumlichkeiten des Ritz und erfreute sich am Begeisterungssturm seiner Anhänger, die ihn im Konferenzraum mit Allahu Akbar rufen ehrten. Bundespräsident Steinmeier, der vor 20 Jahren, als al-Sharaa noch al-Jolani hieß und Menschen abgeschlachtet hatte, den allumfassenden Kampf gegen Al-Qaida beschwor, schüttelte ihm die Hand und Bundeskanzler Merz erwies ihm jede staatsmännische Ehre. Aus der gemeinsamen Pressekonferenz leitete Merz ab, dass 80% der in Deutschland lebenden Syrer innerhalb der kommenden 3 Jahre zurückkehren sollen und gab später an, dies sei ein Vorschlag al-Sharaas gewesen. Al-Sharaa wiederum erklärte, die Aussage sei vom Kanzler gekommen. Was tatsächlich von diesem Vorhaben zu halten ist, erklärte der AfD-Bundestagsabgeordnete Professor Daniel Zerbin. Wie wahrscheinlich ist es, dass 800.000 Syrer binnen 3 Jahre nach Syrien zurückkehren?
Es ist sehr unwahrscheinlich. Sicherlich auch durch die Turbo-Einbürgerung werden dann viele Deutsche sein, auch wenn das jetzt mittlerweile eingestampft wurde. Allerdings auch die Abschiebequoten sind ja äußerst gering. Die sind ja wirklich im Promillebereich, was da abgeschoben wird. Da müssten die Gesetze geändert werden, die Verfahren müssten geändert werden, um dann die großen Zahlen zu bekommen. Weil freiwillig wird wahrscheinlich nicht jeder dieser 80% das Land verlassen wollen. Der politische Wille ist ja nicht da. Der mag vielleicht bei der CDU vorhanden sein, bei der SPD ist er mit Sicherheit nicht vorhanden. Und man hört ja auch schon mehrere kritische Stimmen bezüglich der Aussage von Herrn Merz und das wird sicherlich am politischen Willen scheitern.
Wer hat nun gelogen, Al-Sharaa oder Merz?
Ich glaube schon, dass der Ahmed Al-Sharaa da die Wahrheit gesagt hat. Er ist wahrscheinlich glaubhafter als Herr Merz. Herr Merz ist ja dafür bekannt, dass er mit der Wahrheit es nicht so eng sieht. Von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass diese 80% Wunschdenken von Herrn Merz waren. Das wäre dann der Deal, dass sehr viel Geld nach Syrien fließt, in welche Kanäle auch immer, dass da die Bereitschaft herrscht, die Syrer zurückzunehmen. Das ist natürlich ein langer Prozess und viele werden sich sicherlich fragen, warum soll ich nach Syrien gehen, ein Land, was in Teilen zerstört ist, wo ich es doch hier viel besser habe. Beim sozialen Netz, was wir haben, Rentenversicherung und so weiter, sind ja gleichgestellt vielen anderen Deutschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben. Und in Syrien haben sie dieses Netz halt nicht. Also von daher ist die Frage, ob da wirklich die Leute zu motivieren sind. Und da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen. Deutschland ist attraktiv. Wir sind drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir haben gutes soziales Netz, gute medizinische Versorgung. Und man hat es ja an den Allahu-Akbar-Rufen gehört hier in Berlin. Das bedeutet eigentlich, Gott ist größer, also nicht Gott ist groß, sondern größer, also größer als alle anderen Götter, dass Syrien oder Syrer sich hier sehr wohlfühlen und ein großes Selbstbewusstsein haben. Und Deutschland könnte ja auch irgendwann mal ein zweites Syrien werden. Man muss auch manchmal Sachen durchsetzen. Ja, und das ist nun mal so. Der Staat hat die Gewalt, die Staatsgewalt. Und da muss man sich nicht für Milliarden freikaufen. Also ich sehe das nicht so. Es wird sicherlich dann eventuell unschöne Bilder geben, was die Frau Merkel ja nicht haben wollte an den Grenzen, als die Ungarn und die Flüchtlinge aus Ungarn kamen. Aber es wird sich nicht immer vermeiden lassen. Es sei denn, man steckt da Milliarden rein und man gibt jedem, der zurückgehen soll, da 10.000 von Euros mit. Aber das kann ja kaum der Steuerzahler leisten. Ich war öfters in der Ukraine jetzt in den letzten Jahren und selbst die Ukraine, die ja Teil eigentlich von Europa ist, hat ja große Probleme mit Korruption. Und also mein Vertrauen in diesen neuen syrischen Staat ist relativ begrenzt. Also dass wirklich die Milliarden da fruchten und dass da blühe Landschaften sich entwickeln, da bin ich doch sehr skeptisch, ehrlich gesagt. Also da muss man wahrscheinlich einen Mittelweg gehen. Ein paar können sicherlich hier bleiben, die gut integriert sind. Aber ich habe doch meine Zweifel, dass die Masse wirklich hier angekommen ist in Deutschland. Aufgrund des kulturellen Hintergrundes, den wir haben. Also ich habe da große Zweifel, dass hier wirklich alle angekommen sind.
Wie viele Syrer werden tatsächlich zurückgehen?
Also ich glaube auf jeden Fall nicht 80%. Es wird wahrscheinlich irgendwas mit, weiß nicht, 10.000, 20.000 sein. Das bleibt zu befürchten. Also ich habe da keine große Hoffnung. Also bei der Konstellation, die wir jetzt haben mit einer schwarz-roten Regierung, da wird nicht viel passieren, weil es gibt unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, die Abschiebung zu verschleppen. Also bei den Leuten, die im Moment die Macht haben, die können es kaum umsetzen und wollen es auch nicht. Ich war früher Feldjäger, oder bin ich ja immer noch. Wir haben die Leute auch abgeholt, wenn sie nicht zum Wehrdienst erschienen sind. Und das war auch nicht immer sanft. Von daher, wenn die Behörde feststellt, dass sie abzuschieben sind, dann müssen sie abschieben. Man kann ja dann, ich sag mal, vielleicht dann für ein Mädchen, was dann kurz vor dem Abitur ist, sicherlich eine Übergangsphase schaffen, aber prinzipiell müssen sie ja das Land verlassen.
Vier Jahre sind vergangen nach den Ereignissen von Butscha, die international mit Entsetzen aufgefasst wurden und viel Kritik hervorriefen. Erschießungen, Durchsuchungen, Plünderungen, Folter im Jahr 2022. Das berichteten Bewohner des Ortes über die Vorgehensweise der russischen Armee. Russische Medien hingegen sprachen von Falscherzählungen und Propaganda. Der Journalist Dirk Pohlmann beleuchtete die anhaltenden Kontroversen um Deutung und Aufarbeitung.
Butscha ist ein Zentralereignis. Man muss ja auch dran denken, dass zu dem Zeitpunkt, genau Anfang April, die Friedensverhandlungen stattfanden in Istanbul. Und Butscha war einer der wesentlichen Gründe dafür, dass diese Friedensverhandlungen gescheitert sind. Auf jeden Fall ist es sehr schnell berichtet worden, und zwar in allen möglichen Ländern. Ich habe unter anderem zum Beispiel Skandinavien, weil ich da gute Beziehungen habe, verfolgt. Und es war der Beleg aus der westlichen Sicht, dass die Russen einen grausamen Krieg führen. Ein Krieg mit Hinrichtungen, mit Folter, also die gesamte Palette der Verbrechen, die in einem Krieg vorkommen. und damit auch klar machten, dass die Ukraine kämpfen muss. Boris Johnson hatte ja bei den Gesprächen mit Zelensky, die er hatte, gesagt, let's just fight, lass uns einfach kämpfen, keine Verhandlungen mit diesen Leuten. Man kann ja davon ausgehen, dass es auch einen Sinn hatte, dass zu diesem Zeitpunkt, wo die Friedensverhandlungen nach Aussage zum Beispiel des Chefunterhändlers, Dava Arachamia, der Ukraine, der auch jetzt wieder aktiv ist, dass man schon die Champagnerflaschen bereitgestellt hatte, weil man eigentlich im wesentlichsten Punkt, er hat gesagt, es gab nur einen Punkt, der für die Russen immens wichtig war, alles andere sei Beiwerk gewesen nach seinen Worten und dieser Punkt war die Neutralität der Ukraine. Es ging damals ja noch nicht um die Abtrennung der Novorossiya genannten, also Neurussland genannten Gebiete, also die vier Oblaste, die wir heute kennen als neue russische Staatsgebiete, sondern es ging noch um die Ukraine in der alten Konstellation. Und Butscha hat es in diesem Sinne, wie man das auch sehen will, ermöglicht oder hat dazu geführt, dass der Krieg weitergeführt wurde und es keine Verhandlungen gab. Insofern ist die Bedeutung auf allen Seiten groß, auch für eben die westliche Erzählung. Für die östliche, für die russische Erzählung ist es wichtig, weil Russland nach diesen Ereignissen, die ja ganz anders interpretiert werden in Russland, die Hilfe und Verantwortung für die Bevölkerung dieser Gebiete übernehmen musste.
Und die andere Seite?
Das, was jetzt gerade wieder der russische Außenminister Lavrov gesagt hatte, war ja, warum haben wir bei den Untersuchungen, die stattgefunden haben, es gibt ja auch UN-Untersuchungen dazu, wenn man nachschaut, wird gesagt, es gab eine Fülle von Überprüfungen der Angaben dazu. Warum haben wir nicht die Namen der Toten, wo sie herkommen? Das ist tatsächlich eine Frage, die man sich stellen kann. Die mehrere hundert Toten, die dort gefunden wurden. Dazu kommen ja noch Massengräber mit 70 Personen zum Beispiel innen drin in der Stadt, also verschiedene andere. Warum ist das eigentlich unmöglich aufzuklären, woher sie kommen? Aus russischer Sicht wird ja behauptet, dass es sich eher um eine Inszenierung handelt, also dass zum Beispiel Leichen platziert worden seien, was der Westen strikt ablehnt, als Fake News bezeichnet. Und es gibt weitere lose Enden, das ist zum Beispiel diese ganze Frage der Friedensverhandlungen, die würde ich gern nochmal aufgeklärt sehen. Und es gibt auch andere Sachen, die frappierend sind. So hat zum Beispiel der damalige Präsidentenberater Arestowitsch hat sich in einem Interview bewundernd über die Methoden von ISIS geäußert, also zum Beispiel die gezielten Grausamkeiten, Kopf abschneiden, verbrennen, ertränken. Und hat sich bewundernd darüber geäußert und hat gesagt, die Kommandeure der ISIS gelten als einige der klügsten und erfolgreichsten Kommandeure, die es derzeit gibt, alles bis ins Detail durchdacht. Sogar der Grad der Grausamkeit, Grausamkeit als Schauspiel, das ist unmenschlich, aber auf sehr hohem Niveau. Eine kluge Strategie. Ein furchtbarer und merkwürdiger Satz. Was wenig bekannt ist, gab es von der New York Times einen Bericht über Folterung und Ermordung von russischen Kriegsgefangenen. Eine war auf Video sogar zu sehen. Dieses Video wurde von der New York Times überprüft und als echt bezeichnet. Und das hat Aufsehen erregt zu diesem Zeitpunkt. Und das zum Beispiel diese Gegenerzählung, was ist dort eigentlich gewesen, ist eine wesentliche. Es gibt ein Gerichtsverfahren, wo in der Tschechoslowakei ein Söldner, also der teilgenommen hat bei einer georgischen Einheit, das nannte sich Georgische Legion, der dort vor Gericht ausgesagt hat und eine Version erzählt hat, die eher die russische Variante unterstützte. Denn viele von den Toten haben weiße Armbinden getragen oder hatten russische Nahrungsmittelpakete, also sozusagen so Einmannpackung bei sich. Also die weißen Armbinden waren den Ukrainern nahegelegt worden von den Russen als Kennzeichen, dass sie die Besatzung akzeptieren. Warum gerade diese Leute erschossen werden? Und es gab dann auch ein Video, und zwar eine Gruppe unter Sergei Korotkitsch hieß der, der mit dem Azov-Bataillon zusammengearbeitet hat. Die haben auf Telegram eine Videosequenz veröffentlicht, die am 2. April 2022 gefilmt wurde. Da waren bereits Einheiten der Ukrainer in der Stadt und waren zur Säuberungsaktion dort. Und da wird er gefragt, es gibt Männer, die keine blaue Armbinde tragen. Blaue Armbinde ist das Zeichen, ich bin auf ukrainischer Seite. Es gibt Männer, die keine blaue Armbinde tragen, darf ich sie erschießen? Und er kriegt darauf die Antwort ja. Es gibt keine abschließenden Verurteilungen im internationalen Maßstab. Das war für mich auch die Frage, warum das nach 4 Jahren noch nicht der Fall ist. Die Mühlen mahlen da extrem langsam. Aber die Konsequenzen, die sich aus diesem Ereignis ergeben haben, sind extrem schnell bei der Hand gewesen.
Die Zahl der von der EU sanktionierten Medienpersönlichkeiten wächst. Thomas Röper, Alina Lipp und Jacques Beau sind nur einige Namen auf einer immer länger werdenden Liste. Jüngst traf es den Journalisten Hüseyin Doğru, dessen Familie ebenfalls stark von den Maßnahmen betroffen ist. Der Jurist Professor Darius Schindler erläuterte die rechtliche Dimension.
Hüseyin Doğru ist ein türkischer Staatsangehöriger, der in Berlin lebt. Und er ist Gründer und Vertreter eines in Istanbul ansässigen Medienunternehmens, der AFA Media AS. Und dieses Medienunternehmen betreibt eine Medienplattform namens Red, über die verschiedene Informationen auch in die Kanäle gegeben werden. Unter anderem hat sie eine Plattform namens Red Streamer. Und was ihm nun vorgeworfen wird, ist, dass er zum einen die Handlungen der Regierung der Russischen Föderation im weitesten Sinne unterstützt und dadurch die Stabilität und Sicherheit in der Europäischen Union bedroht. Also das sind diese typischen Begründungen der Sanktionsmaßnahmen wegen russischer Propaganda. Und der zweite Fall in dem Zusammenhang ist, der steht in Zusammenhang mit der Besetzung einer Universität in Deutschland durch anti-israelische Randalierer. So steht das in der europäischen Begründung. Da gab es zwischen der Medienplattform des Herrn Doğru und den Besetzern wohl Absprachen, dass es Bilder des Vandalismus gab, auf denen Hamas-Symbole zu sehen waren. Und dort wohl eine Kooperation mit den dortigen Universitätsbesetzern. Das sind so die zwei Begründungsstränge, mit denen die Europäische Union die Sanktionen gegen den Herrn Doğru begründet hat. Also es ist so, dass Sanktionen Kernaufgabe der Europäischen Union sind im Rahmen der Außen- und Sicherheitspolitik. Das heißt, das ist eine originäre EU-Kompetenz, die die Mitgliedstaaten abgegeben haben. Deshalb gibt es auch keine eigenen deutschen Sanktionen, das ist immer eingebunden in europäische Pakete. Ganz bekannt im Augenblick sind natürlich die Sanktionen gegen Russland. Das ist eine Verordnung, die das Kürzel trägt 833/2014. Die sind in Kraft getreten mit der Annexion der Krim. Und Sanktionen funktionieren so, dass in den Sanktionen immer geregelt wird zweierlei. Einmal ein sogenanntes Asset Freeze. Das bedeutet, dass Gelder und Vermögenswerte von sanktionierten Personen eingefroren werden. Das ist wichtig, weil die Vermögenswerte werden nicht eingezogen, das ist keine Enteignung, sie werden nur eingefroren und können am Ende der Sanktionen auch wieder freigegeben werden. Neben dem Asset Freeze gibt es noch einen zweiten Aspekt und der sagt, ich darf sanktionierten Personen keine wirtschaftlichen Ressourcen zur Verfügung stellen. Und beides zusammen lässt eine sanktionierte Person natürlich wirtschaftlich ausbluten. Und wie funktioniert das dann? Das ist ganz einfach. Dieses Sanktionskonzept, Asset Freeze und Bereitstellungsverbot, verweist immer auf einen Anhang. Und in dem Sanktionspaket gibt es einen Anhang und da ist eine Liste sanktionierter Personen. Das heißt, wenn ich Herrn Doğru sanktionieren möchte, muss ich in dem Anhang des Sanktionspakets nun seinen Namen ergänzen mit Adresse und dann ist er von den Sanktionen umfasst. Und um es zu konkretisieren, in der Sanktionsliste hat der Herr Doğru die laufende Nummer 20. Und dann unterliegt er in der Europäischen Union diesen Sanktionen. Da sind wir im Sanktionsbereich, flapsig formuliert, auf ganz dünnem Eis. Weil wir ja eine klassische Gewaltenteilung haben und Strafen werden erlassen durch Gerichte. Und Strafen sind traditionell Geld- und Haftstrafen. Daneben gibt es noch die Möglichkeit der Einziehung von Vermögenswerten. Da ist das klassische Beispiel, wenn ein zum Beispiel illegaler Raser erwischt wird, kann sein Fahrzeug, das Tatwerkzeug, eingezogen werden. Sanktionen hingegen sind ja eigentlich keine klassische Strafe. Sanktionen sind eher sicherheitspolitische Maßnahmen, um auf bestimmte Verhalten und so weiter Einfluss zu nehmen. Wir sind also eigentlich im Vorfeld einer Strafbarkeit. Die Frage ist, wie legitime ich das am Ende, wenn Sanktionen in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen einer Strafe gleichkommen? Weil ich bin wirtschaftlich tot, ich bin wirtschaftlich ausgeblutet. Und wir sehen dasselbe ja in anderen Fällen auch in der Europäischen Union, wie zum Beispiel das bekannte Beispiel, hier schon oft diskutiert, des Schweizer Oberst Jacques Beau. Selbe Situation, ich sanktioniere ihn, Asset Freeze, Bereitstellungsverbot, und dann bin ich stillgestellt hier. Und das ist sicherheitspolitisch erklärbar, aber in meinen Augen, was wir in der EU bekommen haben, ist ein Strafrecht durch die Hintertür, das mit unseren verfassungsrechtlichen Grundsätzen kaum übereinstimmt.
Dr. Christian Zeller vom Bündnis Redefreiheit stellte die geplante Berliner Erklärung vor, die eine Neubewertung der Meinungsfreiheit fordert. Sie sollte nicht verwechselt werden mit dem gleichnamigen feministischen Bündnis zur Gleichstellung. Was genau beinhaltet nun die kommende Berliner Erklärung?
Die Berliner Erklärung ist ganz kurz gesagt ein überparteiliches und auch, kommen wir vielleicht dann gleich noch drauf, ein lagerübergreifendes Grundsatzpapier zur Meinungsfreiheit. Und das Ziel ist, die Meinungsfreiheit und mit ihr die freiheitlich-demokratische Grundordnung in der Bundesrepublik Deutschland zu verteidigen und, was Meinungsfreiheit angeht, auch wieder zu stärken. Wir beobachten ja schon seit geraumer Zeit, seit mehreren Jahren, mindestens seit 10, 15 Jahren, eine schleichende Aushöhlung der Meinungsfreiheit. Das macht sich jetzt in den letzten Jahren auch zunehmend bemerkbar, auch in den Daten in der bekannten Allensbach-Umfrage, wo seit 2015 eigentlich kontinuierlich die Zahl der Personen, die sagen, sie können ihre Meinung frei äußern, also subjektiv wahrgenommen, dass die fällt. Die ist jetzt auf einem Stand von ungefähr 45%, 47% sagen das jetzt nur noch. Das ist eine Katastrophe für eine freiheitliche Grundordnung. Und wir haben immer wieder, wenn es sozusagen um Krisen geht, eigentlich um Krisen, die vor die sich das Land gestellt sieht, denken Sie an die Migrationskrise, die Diskussion um den Klimawandel, Corona, Ukraine und so weiter. All diese Krisen gehen interessanterweise nicht mit einer Öffnung des Diskursraumes einher, sondern mit einer Schließung. Bestimmte Positionen sollen dann unsagbar sein. Dann gibt es ein Vokabular an Kampfbegriffen, das dann über Andersdenkende oder andere Positionen ausgeschüttet wird, vom Putin-Versteher über den Rechtsextremisten zum Islamophoben und so weiter. Das vollzieht sich dann auch hauptsächlich auf der medial-kulturellen Ebene. Aber was wir in den letzten Jahren jetzt eben zunehmend auch beobachten, ist, dass der Staat eingreift in die Meinungsfreiheit. Denken Sie an die berühmte Presseerklärung vor 2 Jahren, wo Nancy Faeser gesagt hat, wer den Staat verhöhnt, muss es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Der Verfassungsschutzpräsident sitzt daneben und warnt vor sich einnistenden Gedanken. Also da ist mir persönlich das erste Mal wirklich klar geworden, dass da wirklich was ins Rutschen geraten ist. Corona-Zeit davor war ja auch schon heftig. Und jetzt häuft es sich eigentlich fast wöchentlich. Denken Sie an Daniel Günther bei Markus Lanz, der mehr oder weniger offen ein Medienverbot fordert mit Blick auf das Portal News. Und dergleichen ja, Angriffe auf die Meinungsfreiheit gibt es jetzt zuhauf, auch Angriffe auf Presseorgane. Im letzten März war eine Veranstaltung der Linkspartei, wo gefordert wurde, dem Portal Polonews auf die Tasten zu treten. Involviert war eine Mitarbeiterin der Amadeo-Antonio-Stiftung, die wiederum staatsfinanziert ist. Und da hat sich also wirklich ein Komplex, ein NGO-Komplex und ein Staatskomplex herausgebildet, der die Meinungsfreiheit und damit die Grundlagen der freiheitlichen Ordnung massiv bedroht. Und darauf reagiert die Berliner Erklärung. Was wir, denke ich, beobachten, ist ein Kapern der Institutionen durch Personen, durch Kreise in unserem Staat, die nicht mehr ausreichend in der Lage sind, zwischen ihrer eigenen, auch legitimerweise parteipolitisch gefärbten Überzeugung und dem Handeln zu differenzieren, was der Staat als solcher ihnen abverlangt. Es zerstört letztendlich das Vertrauen eben in einen neutralen Staat. Ein neutraler Staat ist deswegen so wichtig, weil was die Regierung sozusagen macht, muss ja immer hervorgehen aus dem, was vorher Bürger diskursiv in einen möglichst offenen Raum der Debatte eingespeist haben. Wenn jetzt der Staat über solche Institutionen wie NGO-Förderungen oder auch eben die Bundeszentrale für politische Bildung diesen Raum selbst präformiert, ja, dann drehen sich quasi die Legitimationsketten um. Dann hat der Staat im Grunde die Macht, dem Souverän auf mehr oder minder subtile Weise dann vorzugeben, was er denken und sagen darf. Und damit bröckelt im Grunde die Legitimation für ihn, da die ja immer nur von unten nach oben sozusagen erwachsen kann.
Ein Mitglied des Rundfunkrates des Bayerischen Rundfunks, Hamado Di Parma, klagte gegen die Online-Plattform Apollo News wegen eines kritischen Artikels. Nun erhielten die Journalisten von Apollo News Post von der Staatsanwaltschaft München I. Max Mannhardt, Chefredakteur von Apollo News, äußerte sich zu den Ermittlungen gegen einen Kollegen im Abendmagazin 1820. Was genau wird dem Kollegen vorgeworfen?
Also das ist ja schon das erste Absurde wirklich daran, dass wir ja nicht genau wissen, was eigentlich der Vorwurf ist. Wir wissen nur, es gibt ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren, das wurde eröffnet. Also es geht auch nicht darum, dass jemand verklagt wurde, nicht um den normalen Weg des Zivilrechts, was ja üblich ist, um gegen Presseberichterstattung vorzugehen, sondern es geht hier tatsächlich um ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren, das gegen diesen Kollegen von uns individuell eröffnet wurde. Wir wissen aber nicht, was der konkrete Vorwurf ist. Wir wissen nur, dass es eben dieses Verfahren gibt. Und die Staatsanwaltschaft möchte, dass wir jetzt die Personalien dieses Kollegen sozusagen aushändigen, um entsprechend dann dieses Verfahren weiterführen zu können. Und das ist eben genau der Punkt, wo wir uns jetzt dazu entschieden haben, dass wir auch dieser Anordnung uns verweigern, diese Personalien eben genau nicht herausgeben, uns dem widersetzen und damit an die Öffentlichkeit gehen. Sie wollen das, weil sie tatsächlich bereits ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eröffnet haben. Sie wollen gegen diesen konkreten Kollegen vorgehen, ermitteln und entsprechend dann vielleicht auch vor Gericht gehen. Und dafür brauchen sie natürlich den Klarnamen, also der Kollege schreibt unter Pseudonym bei uns, aber eben auch natürlich Anschrift und so weiter. Das ist der Hintergrund und das halte ich für einen absoluten Dammbruch, für einen Einschüchterungsversuch, denn Journalisten müssen darauf vertrauen können, dass das Medium für die Inhalte haftet, die sie produzieren. Das ist die Verantwortung von Medienhäusern, von Verlagen. Und es kann nicht sein, dass einzelne Journalisten einer individuellen strafrechtlichen Verfolgung ausgesetzt sind. Und zwar nicht wegen Beleidigung oder sonst was, sondern wegen ihrer Arbeit, wegen dem Kern ihrer Arbeit, den Fakten, denen sie schreiben. Und das muss man vielleicht dazu sagen, dieser Artikel, um den es da geht, wir wissen, wie gesagt, nicht, was konkret vorgeworfen wird, aber es ist ein absolut nüchterner, nachrichtlicher, sachlicher Artikel, der schlichtweg sogar öffentlich einsehbare und überprüfbare Fakten wiedergibt. Man möchte auch Daten haben von Leserbriefschreibern auf unserer Website. Also wir veröffentlichen ja auch Leserkommentare und dort verlangt man von uns auch nach einem ganz bizarren EU-Gesetz die Herausgabe der Daten von diesen Kommentatoren, damit dann gegen die ebenfalls ermittelt werden kann. Auch das verweigern wir. Dieser Hamado Di Parma, das haben wir auch recherchiert, hat in zahlreichen Fällen Strafanzeige gestellt und auch Links und so weiter an die Staatsanwaltschaft oder an die Polizei entsprechend übersandt und hat gegen ganz verschiedene Kommentatoren auf den sozialen Medien und auch gegen Journalisten eben wollte da vorgehen. Und tatsächlich hat die Staatsanwaltschaft, und das wissen wir, in bisher 30 Fällen entsprechend Ermittlungen aufgenommen. Und da geht es nicht nur um uns. Wir wissen ja auch im Fall des ÖRR-Blog und auch im Fall eines Kollegen von Tichys Einblick, dass auch dort bereits die Justizbehörden tätig geworden sind, ebenfalls wegen einer Berichterstattung über diesen Herrn Di Parma. Das heißt, die Staatsanwaltschaft lässt sich hier treiben von einem BR-Rundfunkrat, lässt sich zum Instrument machen von diesem Mann, seine vermeintlichen politischen Gegner zu verfolgen, unter Druck zu setzen. Die Aufgabe einer Staatsanwaltschaft wäre es, einen solchen Fall zu sehen und dann sofort eine Abwägung mit dem Gut der Pressefreiheit vorzunehmen und zu erkennen, dass es absolut unverhältnismäßig ist und auch ein, wie gesagt, schon durch den Ermittlungsansatz, durch die Eröffnung des Ermittlungsverfahrens, das ist ja durchaus ein erheblicher Schritt in Deutschland, schon eben diesen Einschüchterungsaspekt zu produzieren.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute um 20.05 Uhr schaut Argo unter anderem auf Inflation und Spritpreise in Deutschland, auf verlässlich wachsende Sondervermögen und auf den Mondflug der Artemis. Wir hören uns wieder am 11. April ab 5 Uhr morgens. Ich wünsche Ihnen ein ruhiges und friedliches Osterfest. Ihr Robert Mayer.
Thank you.